schon wieder so eine Frage, die mich nervt.
Ja! Ja!
Es war halt so üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen.
Zum langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.
Okay, Männer, seid ihr bereit?
Ich habe nur kurz vorher noch, die Kameras sind dort? Dort, also der eine ist sozusagen direkt so...
Richtig, Schuss gegen Schuss nennt man das bei uns.
Okay, also wenn ich sozusagen direkt was sagen möchte ja, ans Volk, dann gucke ich da rein, ja?
Sehr gut, ja, das ist lustig. Das wird wahrscheinlich schon der erste Social-Media-Snippet, schätze ich.
Okay.
Gut, dann lege ich los, oder?
Gerne.
Herzlich willkommen zum ersten Podcast des FLB, des Fußball-Landesverbandes Brandenburg, der Lange Hafer, haben wir das gute Stück genannt. Jetzt werdet ihr euch alle fragen, noch ein Podcast, warum das denn? Naja, wir haben uns gedacht, das ist einfach ein ideales Medium, um schnell und unterhaltsam, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Informationen an euch zu bringen. Und das Besondere an dem ist ja auch, dass wir mal aus der Sicht des Verbandes heute talken, das heißt nicht Verein, nicht Spieler, nicht Trainer, sondern aus der Verbandsperspektive. Das hat sich der Lange Hafer auf die Fahnen geschrieben. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Henning Hüfner-Kruse, leidenschaftlicher Beobachter des Brandenburger Fußballs seit Jahren und auch so ein bisschen Groundhopper. Fahre mit meinem Fahrrad durch Brandenburg und gucke mir die Plätze dieses wunderschönen Bundeslandes an. Und an meiner Seite habe ich heute zwei echte Granden des Brandenburger Fußballs. Zu meiner Linken sitzt Paul Küchenmeister, Cheftrainer. Trainer des FLB und Matze Borun, Verbandstrainer beim FLB. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Henning.
Grüß dich, Henning. Schön, dass wir da sein dürfen.
Wie geht's euch?
Gut.
Ihr habt Bock, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt hat die Vorstellung schon mit sich gebracht, es sind zwei Trainer. Ne? Zwei Trainer. Also jetzt muss man ganz gewitzt sein, um drauf zu kommen, was heute unser Thema ist. Wir wollen heute mal ganz ausführlich über die Position und den Werdegang von Trainer und Trainerin sprechen. Das wird unser Main-Thema heute sein. Ich würde aber euch kurz nochmal bitten, euch selber auch nochmal vorzustellen. Einer ist Cheftrainer, einer Verbandstrainer. Wo sind die Unterschiede? Was macht ihr genau beim FLB?
Ja, wir sind beide Trainer, wie du sagst, Henning. Und bei mir als Cheftrainer ist die Aufgabe die, dass ich Abteilungsleiter bin für die Abteilung der Talentförderung. Und dann inhaltlich, konzeptionell für die Qualifizierung verantwortlich bin. Und im Zuge dessen leite ich mit Matze zusammen die B-Lizenz und gestalte dann den roten Faden für alle Ausbildungsstufen.
Super. Matze, wie sieht es bei dir aus?
Ja, am Ende unterscheiden sich die Themen inhaltlich nicht, halt nur formell in der Beschreibung. Wir sind da in der engen Abstimmung aller Inhalte, die Qualithemen angehen, aber auch der Themen der Talentförderung. Ja, aber heute wollen wir bewusst den Blick mal auf den Quali-Bereich, auf die Trainerinnenentwicklung richten.
Bei dir gibt es aber, glaube ich, eine Besonderheit, was deine eigene Fußballkarriere angeht. Du hast da noch eine besondere Kompetenz, oder?
Könnte man meinen, war Torwart. Mhm. Ja, darauf wolltest du hinaus.
Ja, das sind so die besonderen Typen auf dem Platz eigentlich, ne?
Genau, links außen und Torhüter. Ich war Torhüter und ja, nehme ich diesem Feld nochmal besonders an, weil es, glaube ich, noch nicht diese Bedeutung hat, wie es haben müsste. Was ich immer total spannend finde, wenn man auf ganz Deutschland schaut, sind wir eigentlich ein Torhüterland. Wenn ich es aber jetzt aus der Verbandsebene betrachten darf, jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, dass wir da noch totale Potenziale haben. Und dann wäre es mal interessant zu sehen, wo der deutsche Fußball dann steht, wenn jedes Bundesland so eine Aufmerksamkeit drauf richten würde.
Mhm. Ja, das wird spannend. Wir haben uns ja auch vorgenommen, das hier öfter zu machen, nicht nur einmalig. Und da wird auch auf jeden Fall die Position des Torhüters nochmal eigene Aufmerksamkeit bekommen in der Zukunft. Okay, ich habe mir jetzt gedacht, also bevor wir so richtig in das Verbandsgeschehen und die Themen einsteigen, wollen wir euch ja ein bisschen kennenlernen. Wir wollen ein bisschen gucken, wie ihr auf den Fußball guckt und was ihr so denkt. Und da habe ich mir eine ganz kluge Einstiegsfrage ausgedacht. Und zwar würde mich mal interessieren, habt ihr, egal ob der jetzt regional oder international ist, habt ihr einen persönlichen Lieblingstrainer? Ihr dürft aber nur einen Namen nennen und mal ganz kurz erklären, warum der bei euch so weit vorne steht.
Darf ich anfangen?
Matze, fang gerne an. Ich überlege währenddessen.
Also meistens leben ja so eine Formate davon, dass man direkt die Antwort gibt, die einen in den Kopf kommt. So, ich habe direkt Jürgen Klopp im Kopf, direkt drin, okay. Weil er einfach viele Dinge verkörpert. Also inhaltliche und Fachkompetenz, aber vor allem eine hohe persönliche Sozialkompetenz. Ich glaube, er schafft es immer wieder, Gruppen anzuzünden, für Entwicklung zu sorgen, eine gute Lernumgebung zu schaffen, damit dann ja, daraus Erfolg entstehen kann. Ja, und das sind so Dinge, die ich für mich einfach bei ihm sehr schätze und versuche dann natürlich runtergebrochen in der Talentförderung mit auf den Weg zu bringen.
Da muss ich einmal kurz nachhaken, aber auch bitte nur kurz antworten. Wie siehst du seinen Schritt zu den Brausejungs?
Objektiv betrachtet könnte man es kritisieren, wenn man es inhaltlich betrachtet. Und wenn er da bestrebt ist, Talentförderung auch mit auf den Weg zu bringen, dann finde ich es positiv. Aber natürlich für die Dinge, die er sonst so verkörpert hat und die RB verkörpert, kann man schon kritisch drauf gucken.
Warst du auch überrascht, ne? Paul, jetzt bin ich aber gespannt. Was kommt bei dir?
Jetzt hatte ich ja lange Zeit nachzudenken. An sich habe ich nicht den einen Lieblingstrainer. Wen ich sehr gut finde, ist Frank Schmidt von Heidenheim, weil er diese Kontinuität verkörpert, weil er immer wieder aufs Neue sich den Aufgaben stellt, den Herausforderungen Heidenheim. Das schätze ich.
Super, okay. Meiner ist ja Ernst Happel übrigens, ne? Also heute Morgen noch mit meiner Frau drüber gesprochen, wie abgefahren das war. Ich bin 70er Jahrgang, dass der Anfang der 80er einfach noch ein Zigarettchen geraucht hat auf der Bank und trotzdem aber eben so erfolgreich war. Lieblingstrainer haben wir. Wir gehen nochmal weiter bei den persönlichen Vorlieben. Wir machen das allseits beliebte Entweder-Oder-Spiel. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz 5 Entweder-Oder-Beispiele nennen und ihr sagt kurz und knapp, wie ihr dazu denkt. Also, Punkt 1 ist: Was bevorzugt ihr? Einen schönen Champions-League-Abend mit Freunden vor der Glotze oder am Samstagnachmittag Kreisoberliga Brandenburg live mit Bratwurst und Bier? Paul, fang du mal an.
Ich sag ja, die Champions League des Ostens ist die Regionalliga Nordost. Ich weiß es nicht, die Antwort auf das Ganze. Ich versuche mich aber so ein bisschen zu winden. Bleibe dann doch beim Champions-League-Abend.
Das ist überraschend. Das überrascht mir sehr. Ich nehme Kreisklasse, Bratwurst und Bier, weil ich einfach ja im Brandenburger Fußball groß geworden bin und das ist einfach noch das authentischste Format.
Okay, ja, ihr müsst ja auch nicht immer das Gleiche sagen, ne? Das ist ganz klar. So, das zweite wäre eher Tiki-Taka à la Iniesta und Xavi oder eher robust à la Kals und Rubisch?
Da wäre ich für Kals und Rubisch.
Lieber robust als die feine Klinge.
Geil, da bin ich ja voll bei euch. Super, hätte ich nicht gedacht. So, dann das allseits große Reizthema jedes Wochenende auf unseren Fußballplätzen im Profifußball. Videobeweis, ja oder nein?
Ich bin ganz klar für den Videobeweis. Ich glaube, dass damit insgesamt bessere Entscheidungen getroffen werden.
Gehe ich mit, wenn er so funktioniert wie oft in internationalen Spielen, wo ich ihn viel flüssiger und reibungsloser wahrnehme, dann ganz klar dafür. Vielleicht sind einfach die Regularien und die Richtlinien einfach klarer, auf der Grundlage entschieden werden darf. Also da gibt es ja auch oft den Moment, dass der Kollege aus dem Keller heraus einfach entscheidet und dann ist das klar. Mhm. Und für mich wäre das auch ein Format für den deutschen Fußball, weil am Ende ist ja er da unten auch Schiedsrichter und kompetent genug, um vielleicht auch mal zu überstimmen.
Trainingsanzug oder Zweireiher an der Linie?
Ganz klar der Trainingsanzug.
Gehe ich mit. Ich glaube, in den Ebenen, in denen wir unterwegs sind, passt das einfach klarer zu unserer Rolle. Mhm. Aber ich glaube, dass es auch Umgebungen gibt, wo das andere Format sehr, sehr passend und ausdrucksstark sein kann.
Schön, ja, finde ich cool. Und zum Schluss geht es direkt an eure Garde, die Trainer und Trainerinnen. Was bevorzugt ihr, Laptop-Trainer oder Motivationsgenie?
Das Motivationsgenie.
Das Motivationsgenie mit dem Laptop.
Ach schön, ja, okay. Also du denkst, der Laptop ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Job, aber hat vielleicht hier und da doch ein bisschen zu sehr die Oberhand gewonnen oder wie empfindest du das?
Na, einfach nur das Bild, was ja direkt bei den Leuten im Kopf entsteht. Ja, am Ende, wenn man es gezielt einsetzt, das ist, glaube ich, ein wichtiges Medium heutzutage, um gutes Training zu organisieren, aber natürlich mit diesen persönlichen Eigenschaften immer gut in Eingang zu bringen.
Cool. Ja, ihr habt mich ja geholt, weil ich auch meine Meinung dazu habe und ich finde das immer ganz interessant, dass einerseits der Videobeweis so gehatet wird, ne? Also ja gerade jetzt auch in den letzten Wochenenden von Kwasniok und so, ich hasse es und so. Andererseits siehst du aber nach irgendwelchen Entscheidungen, dass die Trainer nicht mehr zu ihren Spielern sprechen, sondern als erstes zum iPad gehen. Und das finde ich irgendwie so, also ihr nutzt es doch selber, also macht es vielleicht insgesamt ein bisschen lockerer, passt ein bisschen auf die Wortwahl auf, aber okay. Vielen Dank für die 5 Antworten, das war jetzt auch erstmal der Bereich Persönliches und jetzt gehen wir zu unserem eigentlichen Thema heute. Wir gehen zum FLB. Wir gehen zur Position des Trainers und der Trainerin. Und da wäre die ganz einfache erste Frage. Wie werde ich eigentlich Trainer, Trainerin?
Um Trainer oder Trainerin zu werden, brauche ich zuallererst einmal einen Bereich, wo ich dann auch wirken kann. Bedeutet, ich schließe mich einem Verein an, am besten in Brandenburg, oder ich bin in einer Schule tätig. In einer Schule tätig deshalb, weil ein niedrigschwelliges Angebot für Trainer ist der Junior Coach, der sich ganz besonders an Jugendliche richtet, die noch in der Schule sind. Und neben diesem Angebot gibt es dann das Kindertrainerzertifikat, den Jugendtrainerzertifikat und den Basiscoach. Das sind jeweils die Einstiegsformate in der Ausbildung für Trainer und Trainerinnen.
Gut, dass Paul das differenziert betrachtet. Ne? Das eine ist natürlich die Vereinsumgebung, aber ich glaube, perspektivisch haben wir ein großes Potenzial im Schulsektor. Und auch da den Einstieg zu finden, ist total lohnenswert, um überhaupt erstmal wieder die grundsätzliche Bereitschaft und Begeisterung für Sport und für Bewegung zu entwickeln.
Mhm. Jetzt will ich auch mal so praktisch wissen, wie das ablaufen könnte. Ne? Also wenn ich jetzt meinen 12-jährigen Nachbarssohn Horst habe, der will Trainer werden. Kann der das schon mit 12? Oder wie sind da eigentlich so die Einstiegsbedingungen?
Die Mindestvoraussetzung ist, dass du 15 Jahre alt bist.
Okay.
Ja, du kannst natürlich, das geht im Verein oder in der Schule, mitwirken, auch wenn du jünger bist. Aber dann kannst du ja nicht offiziell der Trainer sein. Dann brauchst du ja immer eine Person, die dann älter ist, die dich da an die Hand nimmt und unterstützt. Also mit 15 geht es dann so richtig los, Ausbildung absolvieren zu können und da als Trainer die ersten Schritte zu machen.
Okay. Gibt es eine Altersbegrenzung nach oben? Nö, eigentlich nicht, ne?
Das ist eine sehr gute Frage. Hätten wir mal im Vorfeld mal recherchieren können, wie alt der älteste Trainer bei uns ist. Mir fällt der Kollege Zeidler ein aus Lübbenau. Den hatte mir Dominik Müller, Torwarttrainer aus Frankfurt, gesagt. Ja, auch sozusagen eine lebende Legende. Ging es darum, ich glaube, Ecki ist jetzt 84. Ja, ganz lange auch Stützpunkttrainer gewesen. Mhm. Eine Koryphäe im Bereich Südbrandenburg-Lausitz.
Ja, die Frage ging ja auch mehr dahin, wenn ich in 10 Jahren jetzt Rentner bin, kann ich mir dann noch überlegen, Trainer zu werden? Kann ich mit 65 noch bei euch angetanzt kommen und sagen, so, jetzt will ich?
Ja, das kannst du. Und ich glaube, dass wir uns mit der Generation 55 plus, so möchte ich es mal nennen, dass wir uns mit der Generation auch als Trainer und in dem weiter lebenslangen Lernen noch mehr beschäftigen sollten. Weil die Leute werden heutzutage älter, das ist der eine Umstand. Und beim Älterwerden werden sie auch noch fitter und haben dann auch Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Insofern ist das auf jeden Fall lohnenswert. Also okay. Henning, mach das, ja, bring dich gerne ein im Brandenburger Fußball.
Ich denke darüber nach, das ist ja eine ganz neue Perspektive für mich. Wie sieht das ganz kurz aus? Gibt es genug Trainer oder wie ist das eigentlich mit dem Bereich Nachwuchstrainer, Trainer insgesamt?
Die Frage ist, wie definiert man den Begriff genug? Ich glaube, wir haben erstmal, wenn man rein formell drauf schaut, in die Datenbank genug lizenzierte Trainer, die irgendwo im Umlauf sind. Der ein oder andere ist aktuell aktiv, der ein oder andere ist vielleicht im Ruhestand, der ein oder andere fühlt sich zu einer anderen Aufgabe hingezogen. Ich glaube schon, dass wir da viele haben, die mal diesen Weg eingeschlagen haben, vielleicht nicht mehr auf diesem Weg sind. Am Ende ist, glaube ich, entscheidend, in welchen Umgebungen sind sie unterwegs und warum haben sie vielleicht auch diesen Zugang zum Fußball verloren. So, diesen Punkt finde ich viel spannender zu betrachten. Ich glaube, da müssen wir einfach wieder ansetzen, dass diese Vereinsumgebung, und Paul hat es angesprochen, Ehrenamt und so weiter, dass das wieder attraktiver wird, dass diese Leute diesen Zugang wieder zurückfinden oder vor allem die gerade da sind, das erhalten, sodass diese Vereinsumgebung dann gestärkt werden können und dann, glaube ich, kann es ein Selbstläufer werden. Mhm. So würde ich es mal beschreiben.
Ja, ich frage das deswegen auch, weil vor ein paar Jahren habe ich mal mit dem Berliner Fußballverband zusammengearbeitet, weil es einfach im Bereich Schiedsrichter, und das ist, glaube ich, bis heute so, große Nachwuchssorgen gibt. Ne? Und bei meinem Heimatverein in Empor Berlin, im Prenzlauer Berg, ist es eben auch teilweise so gewesen, dass dann ein Trainer auch mal 2 oder 3 Mannschaften betreuen musste, weil sonst einfach die Mannschaft so nicht hätte existieren können und so. Und da bin ich jetzt schon ein paar Jahre raus, weil meine Kinder groß sind. Aber wie sieht das heute aus? Also gibt es in Vereinen Probleme, Mannschaften betreuen zu lassen oder ist das eigentlich ganz okay aufgestellt?
Ja, du hast diese Personen, die ganz oft mehrere Mannschaften trainieren, so wie du es beschrieben hast, die dann innerhalb eines Amateurvereins sehr engagiert sind. Insgesamt würde ich sagen, dass es dann zu wenig Trainer gibt. Mhm. Ja, Matze sagt, es sind erst einmal viele formell gemeldet. Frage ist, wer wirklich aktiv ist. Gerade jetzt, wo auch weiterhin die Zahlen im Kinderfußball steigen, die Zahlen im Mädchenfußball steigen, brauchen wir umso mehr, gerade auch in diesem Anfängerbereich, im Kinderbereich, gute und viele Trainer auch.
Okay, dann kommen wir zu einer nächsten ganz, ganz essentiellen Frage. Also was brauche ich eigentlich als Trainer, Trainerin für Eigenschaften, für Voraussetzungen? Was würdet ihr sagen?
Also dieser Punkt, den Paul gerade gesagt hat, der ist ja der spannendste daran. Ne? Wie kommen denn die Leute überhaupt zum Fußball? Ne? Also meistens finden sie ja irgendwie diesen Zugang zum Fußball, weil sie selber gespielt haben. Und dann ist es meistens der Lauf der Dinge, dass man aus der aktiven Karriere heraus in die Trainerkarriere oder Trainerinnenkarriere übergeht. Aber meistens gerade in der Zielgruppe, die Paul angesprochen hat, Kinderfußball, Bambini-Bereich, gerade jetzt auch dieser allgemeine Bewegungsbereich, so sind es ja oft auch Elternteile, die dann einfach zwangsläufig mit eingebunden werden, weil sie die ganze Zeit da sind. Ja, und dann wäre es natürlich nur lohnenswert, diesen Zugang zu absoluten Experten oder Fachwissen zu bekommen oder Einsteigerwissen, sagen wir mal, nochmal etwas abgeschwächt, ja, um einfach gewisse Kompetenzen zu erlangen, die dem Ganzen dann Sicherheit verleihen. Mhm. Ja, also schon diese Sportart zu verstehen, ne, welches Regelwerk, mit welchem Ziel verfolge ich diese Sportart, das ist total wichtig und sich daraus strukturelle, organisatorische, methodische Kompetenzen anzueignen, ja, um einfach dafür zu sorgen, dass gutes, intensives Training stattfinden kann, wo die Kinder eigentlich mit einem roten Kopf, ja, so dieser roten Birne, schwitzend und mit viel Freude nach Hause gehen. Mhm. Und eigentlich sagen, okay, wann ist das nächste Training? Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir schon auf einem richtig guten Weg, weil wir dann dafür sorgen, dass die gerne wiederkommen. Mhm. Ob die irgendwann in der ersten Liga spielen, in der 7., 9., ist dabei völlig egal. Ob sie vielleicht auch im Verlauf sich für eine andere Sportart interessieren, sollte uns auch egal sein. Uns sollte es total wichtig sein, dass sie sich gerne bewegen wollen. Und diese Dinge wären von fachlicher Seite total wichtig. Von persönlicher Seite, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, begeisterungsfähig zu sein. Mhm. Emotionen vorzuleben, übertragen zu können und ja, zuverlässig zu sein, nahbar zu sein, guter Zuhörer zu sein. Ne? Weil das sind ja so diese Themen, die gerade in diesen ersten Einstiegsaltern die Kinder beschäftigen, aber vor allem auch die Eltern. Mhm. Wenn ich mir diesen Dingen bewusst bin, dann werde ich erstmal ein richtig gutes Kindertraining machen können.
Cool, okay. Ja, ehrlich gesagt, mir als Vater fällt da auch noch ein, also ich brauche auch Zeit, oder? Also es geht ja nicht nur um persönliche Eigenschaften, sondern okay, was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt so einsteigen will, was brauche ich so an Zeit, wenn ich Trainer sein möchte?
Finde ich auch einen guten Punkt, weil wir, glaube ich, noch ganz oft in so einer klassischen Vorstellung sind, eine Mannschaft, ein Trainer. Mhm. Ja, ich sage auch ganz bewusst jetzt auch Trainer. Mhm. Und es gibt ja auch Trainer und Trainerinnen, das ist der eine Punkt. Und wir haben bei uns in der Ausbildung ganz bewusst immer das Modell Trainieren im Team. Also das ist ja, was in der Praxis auch zählt, cool, dass ich halt eben mehrere Trainer dann habe, die sich um eine Mannschaft kümmern. Mhm. Ja, oder auch, nehmen wir den Kinderbereich, übergreifend arbeiten können. Mhm. Also wegkommen von, die erste F hat ihren Trainer, die zweite F hat ihren Trainer, sondern okay, wir mischen das beim Training leistungsdifferenziert, schauen eben dann auch jahrgangsübergreifend, was haben die Kinder für einen Leistungsstand und dann gestalten wir gemeinsam ein Training. Und wenn ich in diesem Modell unterwegs bin, dann kann ich mir die Zeit auch unterschiedlich eintakten. Dann kann ich ja sagen, gut, wir sind 4 Trainer für formal 3 Mannschaften. Und Henning, wie viel Zeit hast du? Du sagst, okay, ich habe 2-mal der Woche Zeit, dann bist du 2-mal da und die anderen Kollegen sind vielleicht 3-mal da oder ein anderer von den 4 sagt auch 2-mal, da kann man sich gut takten.
Also aber sag doch mal so Tacheles so. Also ich meine, wir wissen, wir müssen 40 Stunden die Woche arbeiten. So, ne? Wenn, ich weiß nicht, so Nachbereitung, Vorbereitung, ich fange ja jetzt gerade an, also ich will euer neuer Trainer werden. Was genau, muss ich mir in der Woche so, also sind es 6 Stunden, sind es 10 Stunden, was muss ich mir da so nehmen?
Na, ich würde sagen, 2 Trainingseinheiten plus Wettkampf, das sollte auf jeden Fall gegeben sein.
Das sind schon mal 6 Stunden so roundabout, oder?
Ja, wenn du es gewissenhaft machst, auch mit der Vorbereitung, dann würde ich sagen, hast du schon 2,5 Stunden. Also bist du 2x2,5 bei 5 Stunden Wettkampf, das Spiel an sich, sagen wir mal gut, die Spielzeit 1 Stunde, auch wieder Anfahrtsweg, das ist ja bei uns sehr unterschiedlich, von Region zu Region unterschiedlich in Brandenburg, mhm, als Flächenland. Würde ich schon sagen, 3 Stunden nochmal hinzu, Matze, passt das so?
Ja, aber der Punkt, den ich ja vorhin gesagt habe, der ist ja entscheidend. Du bist ja eh da, weil dein Junge ja bei uns spielt oder deine Tochter. Mhm. So. Also die Zeit wendest du ja eh auf und jetzt geht es ja nur darum, dich drumherum so zu befähigen, dass du diese Zeit, die du ja eh aufbringst, weil du ja nur Konsument bist in dem Moment, auch noch gezielt befüllen könntest. Mhm. Und dann ist, glaube ich, dieser Zeitaspekt ein deutlich geringerer. Mhm. Und darum geht's ja, weil du bist ja eh da und unterstützt dein Kind.
Und ich würde die Summe jetzt nochmal abschließen. Deshalb hat Matze geredet. Ich konnte jetzt in der Zeit rechnen. 8 Stunden bin ich gekommen. Mhm. Und ich sage jetzt nochmal 2 Stunden rauf für solche Themen wie sich fortzubilden, ausbilden oder halt eben Organisation. Also 10 Stunden solltest du schon einplanen.
Ja, ich will das auch gar nicht so negativ darstellen, ne? Also das klingt ja jetzt einerseits natürlich viel. Mir ist mal aufgefallen, ich hatte mal eine Dauerkarte für einen Bundesliga-Club. Also wenn du so zum Stadionbesuch gehst, bist du auch 6-7 Stunden unterwegs, so mit Anreise, Anstehen, dann Spiel selber und so. Und ich meine, man kriegt ja als Trainer auch wirklich sehr, sehr viel zurück. Das muss man ja auch sagen. Und dafür dann, wenn man die Zeit dann hat, 8 oder 10 Stunden in der Woche zu investieren, finde ich sehr, sehr lohnend, ne? Weil es einfach mehr ist als das, was man vielleicht von einem Bundesligaspiel kriegt, muss man ja auch mal sagen. Hast du dich so ein bisschen drumherum gedrückt, vielleicht um die Frage, was brauche ich als Trainerin? Aber die nächste Frage macht das nochmal genauer. Was macht aus eurer Sicht einen guten Trainer, eine gute Trainerin aus? Ein bisschen hast du schon angerissen. Paul, vielleicht hast du auch noch mal ein paar Punkte, die du dazu sagen könntest.
Ja, für mich sind es insgesamt immer 3 Punkte. Also der erste Punkt ist der, dass ich weiß, wo kann ich gut wirken? Also wo habe ich meine Mission? Dann das zweite ist für mich, dass ich eine Mannschaft entwickeln kann, gleichzeitig die einzelnen Spielerinnen. Und das dritte ist für mich, dass ich eine Beziehung aufbauen kann. Ja, so wie Matze das ausführlicher beschrieben hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Jetzt muss ich aber sagen, wenn wir jetzt einen 15-Jährigen nehmen, der das ja auch schon machen darf, und einen 35-Jährigen, der irgendwie ein gestandener Mann, Frau ist, das ist ja dann nochmal was ganz anderes. So, ne? Also wie wird darauf eingegangen in der Qualifizierung, in der Ausbildung? Wie macht ihr das? Das sind ja sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche, oder?
Ja, da ist, glaube ich, wichtig zu differenzieren, aus welcher Umgebung kommt der 15-Jährige? Ne? Hat er gewisse Dinge auch schon erlebt als Spieler und hat vielleicht ein gutes Vorbild gehabt als Trainer, als Trainerin? Wenn jetzt natürlich jemand Sportartfremdes rankommt, ist, glaube ich, wichtig, ihn inhaltlich, also in der Fachkompetenz zu befähigen, ein gutes Training zu machen und dann ihn halt mit Vorbildern oder erfahrenen Personen in Verbindung zu bringen, damit er einfach so seinen eigenen Weg, seine eigene Identität entwickeln kann. Das ist, glaube ich, dann total wichtig, von diesen Vorbildern zu lernen, ne, und dann für sich die Dinge in seinen Rucksack zu packen, mit dem man sich wohlfühlt.
Mhm. Okay.
Ja, und ich finde, dass du gerade bei jüngeren Trainern auch als Ausbilder eine Rolle hast, die dem eines Mentors gleicht, weil du ja weißt, oder solltest wissen, wie das Geschäft Fußball tickt, wie sich die Vereinslandschaft zeigt. Und ich glaube, dass das natürlich für einen jüngeren Trainer noch nicht einsehbar ist. Mhm. Ja, und deshalb ist, glaube ich, wichtig, dass du auch jemand hast, der dort dir auch mal einen Hinweis, eine Empfehlung gibt. Gerade wenn es dann um den Übertrag in der Praxis geht, um das Vereinsleben, um das Leben in der Wildbahn.
Mhm. Okay. Wenn da jetzt so eine Gruppe von 10, 15 Leuten vor euch sitzt, seht ihr sofort und spürt ihr sofort, wer ein guter Trainer ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen? So, oder gibt es eben, ähnlich wie bei der Frage Laptop-Trainer, Motivationsgenie, gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Typen, wo man dann eben gucken muss, dass man die anderen noch vielleicht fehlenden Eigenschaften fördern muss oder so? Wie ist das in eurem Alltag?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jetzt mit den Jahren, mit der Erfahrung, glaube ich, hat man dafür ein gutes Gespür. Es kommt halt aufs Format an. Ne? Ist es ein Fortbildungsformat? Ist derjenige oder diejenige schon Trainer? Ist sie einfach nur da, um vielleicht auch nur die Lizenz zu verlängern? Ja, also man muss ja sagen, dass viele in ein Fortbildungsformat kommen aus diesem Antrieb heraus. Ich muss meine Lizenz verlängern und dann habe ich 3 Jahre Ruhe. Mhm. Oder kommt jemand mit einer totalen Offenheit dahin und sagt, okay, ich habe mich bewusst für dieses Fortbildungsformat angemeldet, weil mich der Inhalt anspricht. Ich möchte gerne mich darüber austauschen, möchte gerne dazu meine Sichtweise mal teilen und würde gerne mal eure Sichtweise als, ja, dann für viele Leute sind wir dann die Experten, so, weil das wahrscheinlich dann mit unserer Stelle assoziiert wird. Aber ich glaube, uns gelingt es relativ gut, schnell eine nahbare Ebene zu erzeugen, um eine gute Lernatmosphäre da zu haben. Zu den Ausbildungsformaten, also in den Lizenzen direkt, ist es ja so, oder in den unteren Lizenzen auch, dass sie sich einfach anmelden. Ne? Wir sagen, okay, ich möchte jetzt eine Lizenz machen oder ich muss sie machen, weil mein Verein das sagt. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede von denen, okay, ich muss jetzt hier sein, also von denen, okay, ich möchte hier sein. Wir versuchen dann natürlich schnell diese Lernatmosphäre so zu schaffen, dass alle gerne da sein möchten und dann herauszuarbeiten, okay, was ist eigentlich meine Rolle und aus welchem Anspruch heraus gehe ich jetzt diese Aufgabe an? Ne? Also geht es jetzt darum, der nächste...
Aber warte mal ganz kurz, Matze ist schon eher so ein Theoretisierer, merke ich gerade. Ne? Also du hast da jetzt die Jungs vor dir sitzen und sind Trainer eher eigentlich so die laute Garde und wisst ihr immer so, okay, so eine gewisse Griffigkeit als Typus brauche ich, um ein guter Trainer zu werden? Oder sieht man da das gesamte Spektrum eigentlich an Typen?
Alles da. Ja? Also du hast alles da von dem Emotionalen, ne, der eigentlich nur die Gruppe anzündet, von dem der Theoretiker, der 5 Minuten das Lehrbuch erzählt. Und davon lebt ja total so eine Gruppe, dass du dann dem Motivator aufzeigst, was hat der Theoretiker für Stärken, aber auch andersrum. Ne, und dass sie dann lernen, über so ein Kursformat voneinander zu profitieren und dann ihren eigenen Weg zu finden. Ne, und natürlich, was Paul gesagt hat, trainieren im Team, wenn das dann auf diesen Niveaustufen auch möglich ist, sich dann diese Kompetenzen auch in sein Team zu holen. Mhm. Weil man muss nicht alles alleine können. Und wenn man da auch gut als Team auftritt, wird die Gruppe von profitieren.
Wie oft kommt das vor, dass ihr so einen Trainer vor euch habt, wo ihr so denkt, okay, das wird gar nichts und 2-3 Jahre später denkt ihr so, oh, da habe ich mich aber richtig getäuscht.
Das ist ja wie mit Talenten. Also Spielertalenten gibt es immer mal wieder. Mhm. Ja, ich finde, einen wichtigen Punkt, das hat Matze gerade gut beschrieben, ist diese Leidenschaft, dieses Feuer in den Augen. Mhm. Weil du hast einfach Leute, die natürlich hinkommen, sich hinsetzen und irgendwas absitzen möchten. Mhm. Und wenn du das erkennst, und da ist aber die Frage wieder, wie kommen die Leute mit Widerständen Aber wie gehen die mit Widerständen um? Mhm. Ja, dieses erste Feuer, wie lange lodert das? Mhm. Und da kannst du ja nicht komplett in den Menschen hineinschauen.
Ja, interessant. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind Trainer. Oder wir haben unseren ersten Steps gemacht. Wie werden Trainer und Trainerinnen über die Ausbildung hinaus bei euch begleitet? Wie stelle ich mir das dann vor? Wie geht es dann weiter?
Ja, also es ist total, oder wir versuchen es total individuell zu halten. Ja, also da sind wir da auch noch nicht auf einem fertigen Weg, aber wir entwickeln da Wege, um sie natürlich nachhaltig zu begleiten. Also zum einen über Fortbildungsformate, die wir total individuell gestalten, also dass sich jeder dann auch zu Fortbildungen anmelden kann, die aktuell gut in den Alltag passen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, in welchen Vereinsumgebungen sind sie unterwegs. Ne? Dann gibt es natürlich Vereine, mit denen sind wir vielleicht enger im Austausch. Dann gibt es Vereine, da haben wir jetzt vielleicht noch nicht so einen intensiveren Draht hin, ne? Weil auch diese Vereine vielleicht erst im Aufbau sind. Also gelingt es uns darüber, Anschluss zu finden. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Paul hat es beschrieben, über eine Art Mentoring oder individuelle Begleitung, die in unsere Umgebung dazu zu nehmen. Also was die Talentförderung betrifft, im Kleinfeldbereich oder punktuell auch in den älteren Altersklassen zur Landesauswahl. Also dass sie dort einfach Erfahrungen sammeln können. Oder halt sogar, da sind wir jetzt auch im Entwicklungsprozess, individuelle Fortbildungen, mit denen wir direkt auch in die Vereinsumgebung gehen. Mhm. Ja, also da sind wir total individuell und innovativ jetzt auch unterwegs.
Okay, jetzt seid ihr aber eine begrenzte Anzahl an Menschen und es gibt sehr, sehr viele Vereine in diesem riesen Bundesland Brandenburg. Also wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich bin C-Jugendtrainer in Bernau. Wie erfahre ich überhaupt davon, was ihr so macht und wie komme ich in den Genuss von euch irgendwie fortgebildet zu werden?
Ja, also indem du zum einen solche guten Podcasts wie diesen hörst.
Ah, sehr gut, ja.
Ja, das ist sehr wichtig. Dann, dass du dir die Kanäle, die Medien vom FLB anschaust. Sei es Social Media, sei es die Homepage von uns. Mhm. Und jetzt gibt es bei uns insbesondere die Jahresplanung für die Qualifizierung, wo du ab dem 1.11. komplett aufgelistet hast für das ganze Jahr, was gibt es dort an Ausbildung und Fortbildung.
Das ist ja stark. Wo finde ich das?
Das findest du bei uns auf der Homepage.
Oha, also ist der FLB da relativ modern aufgestellt? Also wenn ich euch auf den sozialen Medienkanälen folge und eine Homepage öffnen kann, dann weiß ich Bescheid.
Dann bist du auf jeden Fall gut dabei. Und wir haben jetzt diese Jahresplanung das erste Mal so aufgesetzt, weil wir einerseits für die Trainer und Trainerinnen, für die Vereine, als dann auch für die Referenten und Referentinnen dort eine langfristige Planung erlauben möchten, dass die Leute sich dann auch gezielt, wie Mats es gesagt hat, individuell auf die Sachen einstellen können.
Da sind wir auch wieder beim Thema Zeit. Also wann findet sowas statt? Sind das eher so Wochenend-Blog-Seminare? Macht ihr das mal auf dem Dienstagabend irgendwie? Seid ihr da völlig flexibel? Wie läuft sowas?
Auch das ist total individuell und flexibel. Kommt auf das Kursformat an. Ne? Es gibt Fortbildungsreihen, wenn du jetzt deine Lizenz verlängern möchtest, wenn du schon eine hast, dass du es an einer Abendveranstaltung über mehrere Abende machen kannst. Also das Ziel in 3 Jahren sind immer 20 Lerneinheiten, um deine Lizenz zu verlängern. Es gibt aber auch Formate, die in einem Blended Learning Format stattfinden.
Also was ist das?
Dass du sozusagen vorher in deinem Alltag Anwendungsaufgaben zu erfüllen hast, die du dann mit zu einem Präsenztag bringst. Also du bringst schon Vorwissen sozusagen mit zu einem Präsenztag, was wir individuell aufgreifen können. Und dann gehst du eventuell nochmal in eine Anwendungsphase wieder in deiner individuellen Umgebung und hast dann so eine total individuell abgestimmte Fortbildungsmaßnahme.
Was ist eine, wie heißt es, Anwendungsaufgabe? Was kann das zum Beispiel sein?
Ich bin ja noch nicht Trainer. Das kann sein, dass du, also du bist Trainer in der D-Jugend und dann hast du 2 weitere Trainer, ja, weil ich habe dieses Modell genommen, was ich vorhin beschrieben habe, übergreifend zu arbeiten und dann stimmst du dich mit deinen Trainerkollegen ab, wie ihr das nächste Training nach Trainieren im Team gestaltet. Bedeutet also, während eine Spielform läuft, wer spielt die Bälle ein, wer ist Schiedsrichter, wer coacht die Spieler.
Ah, cool, okay.
Oder du hast vielleicht einen Torwarttrainer, dann sagst du, du achtest auf die Torhüter, du achtest mal auf Mannschaft Rot, ich achte auf Mannschaft Blau. Mhm. Okay. Das sind alles Möglichkeiten für Trainieren im Team und das wendest du dann an.
Jetzt stelle ich mir so vor, ich sehe in meinem Verein jetzt irgendwie an einer bestimmten Stelle irgendwie Defizite. Kann ich auch auf euch zugehen und sagen, ey Leute, könnt ihr mal irgendwas zu dem und dem Thema machen? So, also was weiß ich, Schuhe putzen oder irgendwie sowas. Ne? Also kann man auf euch zugehen und sagen, ey, an der Stelle hängt es bei uns irgendwie, können wir was machen?
Ja, das kannst du auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt diese Jahresplanung aufgenommen haben, weil wir natürlich eine gewisse Anzahl an Teilnehmenden benötigen. Das ist einfach wichtig, damit der Austausch stattfindet. Es hat auch finanzielle, organisatorische Hintergründe. Mhm. Insofern musst du natürlich immer auch schauen, dass du am besten nicht alleine bist in einem Verein, weil dann ist es nicht lohnenswert für uns. Mhm. Grundsätzlich ist das möglich. Wir schauen dann, dass das, dieser spezielle Wunsch, den du hast, dass der auch in den Rahmen unseres sportlichen Konzeptes, heißt FLB-Spielprinzipien, Trainingsphilosophie Deutschland, dass der da gut reinpasst und wir dann für euch angepasst ein Programm machen.
Okay. Kommt es auch öfter vor, dass das von außen, also von den Vereinen und Trainern, Sachen an euch herangetragen werden, die ihr gar nicht auf dem Schirm hattet?
Es gibt zumindest immer mal wieder auch Wünsche, dass bestimmte Inhalte öfter mal wieder Thema werden sollen. Also auf inhaltlicher Ebene ja. Ne? Gerade im Torwartbereich gibt es immer mal wieder aus Regionen auch Wünsche. Mensch, könnt ihr nicht mal wieder eine Fortbildung zum Torwartbereich machen? Dann versuchen wir die aufzunehmen, machen Terminvorschläge und kommen ja dann direkt vor allem in die Vereinsumgebung. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal ergänzen und untermauern, dass wir natürlich hoffen, auch über dieses Format jetzt hier, den Leuten durch diese Jahresplanung aufzuzeigen, dass wir total flexibel und vereinsnah unterwegs sind, was diese Trainerausbildung angeht. Ja, weil oft dieses Denken noch ist, und ich komme hier, also ich war vorhin in einem Gespräch, wo auch jemand gesagt hat, ja, diese Jahresplanung von euch, die habe ich schon gesehen, aber immer nach Lindo zu kommen, ist total schwierig für mich. Mhm. Dann sage ich, naja, wenn du jetzt auf die einzelnen Veranstaltungen klicken würdest, dann würdest du sehen, dass jede in irgendeinem anderen Fußballkreis ist. Also in Süd, Nord, Ost und West. Also wir kommen sogar noch total nah an euch jetzt ran. Mhm. Und dieses klassische, ich komme in die Sportschule und mache dort meine Ausbildung, gibt's punktuell. Also wir haben auch Kompaktkurse. Aber im Kern wollen wir natürlich ja in den Alltag der Leute abtauchen. Und da haben wir total tolle Vereinsgelände, die wir dann natürlich auch dafür nutzen wollen.
Könnt ihr relativ kurz und klar sagen, wofür eure Qualifizierungsarbeit steht eigentlich?
Ja, die steht dafür, dass wir erst einmal das ganze Bundesland bespielen. Das ist ja kein kleines Bundesland. Also, dass wir auch in den hintersten Zipfel Brandenburgs vorstoßen. Dann ist es uns ganz wichtig, dass wir eben schauen, was haben die Leute für eine Begeisterung. Das, was ich vorhin als Mission beschrieben habe, dass wir die Leute da abholen wollen. Dass wir eben da, wie Matze auch meinte, nahbar sind. Und dass wir dann schauen, was haben die Leute gerade für einen individuellen Stand. Und dann halt in den Austausch zu gehen mit den Leuten, was braucht es denn tatsächlich jetzt als Aus- oder Fortbildungsformat?
Also für mich klingt es wahnsinnig aufwendig und man muss ja unglaublich viele Vereine und Menschen da irgendwie mit auf die Reise nehmen. So, ne? Wie habt ihr das Gefühl? Seid ihr da auf dem, also funktioniert das?
Na, ich glaube, du nimmst dann die Leute mit, wenn du erst einmal solche Formate wie jetzt anbietest, dass du erst einmal informierst. Das ist der erste Schritt. Dass du ihn dann auch näher bringst, wofür machst du das Ganze? Und dass du dann immer wieder in allen Regionen gute Angebote machst. So. Und dass du dann natürlich vor Ort jemand hast als Referenten, Referentin, die dort genauso mit Begeisterung dabei ist. Also wo du weißt, okay, ich komme zu einer Fortbildung oder Ausbildung des FLB und da treffe ich erstmal auf eine Person, die ist begeistert, die ist motiviert. Gleichzeitig sorgt die dafür, dass die Gruppe sich gut miteinander versteht. Und Matze sagte, tolles Vereinsgelände, dazu gehört natürlich dann auch, dass ich da nochmal was zu essen bekomme, was zu trinken bekomme. Also so ein Service, der ist uns insgesamt sehr wichtig.
Okay. Ist das sozusagen so eine neue Idee oder hat der FLB das schon immer so auf seinen Fahnen gehabt, so diese enge Zusammenarbeit, dieses viel in den Vereinen vor Ort oder so? Oder würdet ihr sagen, ihr stoßt da im Moment nochmal so eine neue Welle los?
Ja, mein Vorteil ist, ich kann es ja ein Stück weit von der anderen Seite spiegeln, weil ich ja sehr lange in Babelsberg tätig war, in der Vereinsrolle und da natürlich eine Wahrnehmung zum Verband hatte in unterschiedlichsten Bereichen und muss schon sagen, jetzt aus der Rolle des Verbandsmitarbeiters glaube ich schon, dass wir es versuchen, nahbarer, moderner und vor allem präsenter zu machen. So, und diese Präsenz ist, glaube ich, der entscheidendste Faktor, dass die Leute kennenlernen, die dieses Logo tragen. So. Und es ist natürlich immer leicht, den Verband in eine Schublade zu stecken. Da ist wieder eine Strafe gekommen, da ist das gekommen. Ja, das ist auch der Verband, aber der Verband hat noch viele andere Bereiche. Mhm. Ja, und da haben wir aus meiner Sicht ein herausragendes Team, was diese in der Geschäftsstelle ist, im Hauptamt ist. Und das wächst total schnell, ja, was nicht immer positiv sein muss. Aber diese Energie, die wir da gerade haben, wollen wir natürlich auch jetzt in unser Bundesland tragen. Und ich glaube, da haben wir schon noch ein paar schlafende Ecken. Und da geht es darum, diese Energie, diese Freude, diese Motivation mitzugeben, um dann, was ich von eingangs gesagt habe, überhaupt erstmal Begeisterung fürs Bewegen, für den Sport zu bekommen. Mhm. Dass dann natürlich dann daraus Fußballstrukturen wachsen, wäre unser Wunsch. Aber wenn wir überhaupt erstmal Bewegung wieder in bestimmte Regionen bekommen, dann haben wir auch schon sehr viel richtig gemacht.
Ja, ich muss zugeben, ich habe ja selber lange Fußball gespielt, komme aus Niedersachsen ursprünglich, ne? Also sowohl als Fußballer als auch als Vater später mit dem Verband ja null Berührung. Ne? Also für mich sind Verbände immer eher so ein bisschen wie das Finanzamt. So. Also das gibt es irgendwie und manchmal nerven die, aber ansonsten weiß ich gar nicht, was ich von denen will. Jetzt kenne ich euch eine Weile und weiß einfach auch, wie intensiv und engagiert ihr arbeitet und so. Frage mich trotzdem so, seid ihr nicht eigentlich viel zu wenig Leute für das, was ihr vorhabt? Also wie seht ihr das?
Da finde ich ganz wichtig, dass wir alle der Verband sind. Du hast es gut beschrieben. Man nimmt dann den Verband vielleicht als Finanzamt wahr, ohne zu wissen, was diese vielseitigen Aufgaben des Verbandes sind. Und dann ist es für dich normal, dass es dort einen Trainer gibt. Jetzt haben wir vorhin darüber geredet, dass Trainerinnen und Trainer weniger werden, ja, gerade eben auch für die Anforderungen im Kinderfußball. Und das ist ja da so eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von uns als Verband und eine absolute Kernaufgabe, ja. Und das ist natürlich auch dann klar, dass bei der Größe des Bundeslandes, bei der Anzahl an Mitgliedern, wir haben über 100.000 Mitglieder, die werden wir nicht alleine aus dem Hauptamt bespielen. Dafür braucht es ganz viele engagierte ehrenamtliche Helfer und es braucht halt immer wieder vor Ort Leute, die das dann halt eben auch machen. Ja, insofern sind wir dann alle insgesamt der Verband, weil wir alle in diesen Strukturen auch arbeiten, weil wir da gemeinsam uns abstimmen, Sachen am besten auch gemeinsam, auch mit Perspektivwechsel, nach vorne bringen.
Okay. So, jetzt sind wir, Entschuldigung, aber ein Talk ist ja auch ein bisschen zum Plaudern da, so ein Podcast. Ne? Wir sind ein bisschen von den Trainern und Trainerinnen weggekommen. Wie seht ihr insgesamt in Brandenburg die Trainerinnenentwicklung?
Ja, wir sehen die total individuell und innovativ. Ja, also man könnte ja vermuten, dass eine Trainerinnen-Ausbildung mit Abschluss, Erhalt einer Lizenz abgeschlossen ist. Und für uns fängt es ja dann erst an. Ja? Also wir sind ja in diesem Vierklang-Format unterwegs. Also du hast, vorhin habe ich ja gesagt, du hast eine Vorphase, hast Aufgaben in deinem Verein, kommst in eine Präsenzphase und gehst in eine Anwendungsphase. Für uns beginnt ja die Anwendungsphase nach dem Abschluss der Lizenz. Also dann gehst du in die Anwendung, dann sammelst du Erfahrung, dann triffst du wieder auf Widerstände in deinem Verein und dann geht es darum, dich zu befähigen, diese Widerstände zu überwinden. Und dann knüpfen da unsere individuellen Fortbildungen an, dann knüpfen vielleicht auch unsere individuellen Begleitungen an mit den Leuten, weil wir sie schon in individuelle Aufgaben auch gebracht haben, in der Talentförderung, vielleicht bei uns auch bei der Auswahl mal dabei haben, um sie dann für diese Aufgaben zu befähigen, zu ermutigen und eventuell dann mit dem Hauptziel, die Vereinsstruktur zu entwickeln. Ja, weil wir haben schon viele schlafende Riesen in Brandenburg, wo wir einfach jetzt wieder ja, fähige Leute brauchen, die dann diese Vereinsstruktur einfach auch mit dem Wissen, mit dem sie dann dort wieder zurückkommen, wachsen lassen.
Okay. Ich würde noch einen fünften Schritt bei Matze ergänzen. Das hat er ja implizit schon gesagt, das Innovieren. Also wenn ich jetzt fertig bin mit der Anwendung, dann habe ich ja im besten Fall eine neue Erfahrung, eine neue Erkenntnis. Und jetzt geht es ja darum, diese Erfahrung nochmal zu vertiefen. Wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Trainieren im Team. Und jetzt hast du gemerkt, ah super, wenn wir uns so aufteilen, der eine Schiedsrichter, der andere spielt die Bälle ein und ich gucke auf die eine Mannschaft. Und dann sagst du, okay, jetzt möchte ich nochmal, dass wir genauer beim Einspielen der Bälle darauf achten, wann und wohin wir die Bälle einspielen. Also dann kannst du das ja nochmal innovieren, dein Wissen. Das ist so, was dahinter steckt. Und das machst du ja vor allem ganz, ganz viel im Alltag. Ja, und diese Anforderungen im Alltag, die sind eigentlich die, die dich dann wirklich nochmal ins Lernen bringen. Und da ist der Wunsch, dass die Trainer lebenslang lernen. Also das Ziel, was wir anstreben und was ja auch eine besondere Kultur dann ausmacht, dass du nicht, man ist nicht Trainer im Sinne von du bist fertig, sondern du entwickelst dich immer weiter, weil du hast gesellschaftliche Einflüsse, du hast vorhin Laptop-Trainer genannt, also technologische Weiterentwicklung. Und die gilt es natürlich dann erstmal zu überprüfen für sich, zu gucken, ist das was für mich? Nutze ich den Laptop oder nutze ich ihn nicht? Und entsprechend dann natürlich wieder Ableitung für die Arbeit zu treffen.
Ja, was ich ja vielleicht auch ein bisschen unterrepräsentiert im Gespräch über Trainerinnen empfinde, ist, also so habe ich das selber als Vater auch wahrgenommen, dass es ja ganz oft gerade im Nachwuchsbereich gar nicht so sehr bei Trainer und Trainerinnen darum geht, die fußballerisch auch zu entwickeln, sondern es geht unglaublich viel um zwischenmenschliche Sachen. Also gibt es da Formate innerhalb der Vereine und so, wo Trainer sich auch austauschen können und wo die Rat suchen können, wenn sie einfach sagen, okay, also die Eltern bomben mich zu mit WhatsApp, die Kinder haben gar keinen Bock mehr auf Laufen, die wollen nur noch mit dem Ball machen und so. Also wie läuft das eigentlich mit den Trainern? Können die sich irgendwo austauschen?
Im besten Fall hast du das innerhalb des Vereins. Mhm. Dann sind natürlich Fortbildungsformate dafür sehr gut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch diese Einstellung hat, dass man bereit ist, sich auszutauschen, dass man auch mal sagt, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Kannst du mir da mal einen Hinweis geben? Oder Henning, hast du Zeit, mal mein Training anzuschauen? Mhm. Du hast vorhin, hast du Ernst Happel genannt. Mhm. Ernst Happel war jetzt ja nicht der Vielredner. Mhm. Also das, den Austausch hat er, ja, der hat ja eine Klarheit gehabt. Das hat auch funktioniert wunderbar. Hat ja den HSV dann zum Landesmeistertitel auch geführt. Mhm. Und die Frage ist halt eben, wie könnte sich Ernst Happel dann heutzutage in so einem Team integrieren? Mhm. So, ne? Und wie können andere Personen auch von den Fähigkeiten und von den Erfahrungen von Ernst Happel lernen?
Mhm. Ja, ich finde halt, also das habe ich auch in Schulen so erlebt, bei Elternabenden oder so. Also Eltern haben ja auch die Tendenz, übergriffig zu werden, so, ne? Also weil sie einfach immer das Beste für ihr Kind wollen und so. Und ich finde das ja, also wir gehen wieder von dem 15-Jährigen aus, aber auch selbst wenn ich mir vorstelle, ich habe so bei ein, zwei Turnieren auch mal dann die zweite Mannschaft gecoacht oder so. Das geht ja total schnell, dass du dann irgendwie von der Seite so Ansagen kriegst, wo du denkst, ey, was ist mit euch los? Also es ist einfach ein wahnsinnig komplexer Job, ne? Und heute in jedem Industriejob oder so, kriegt man dann Mentoring oder ein Supervising oder so, weißt du? Also wie ist das bei Trainern? Also
ja, also erstmal ist das unsere Realität. Ja. Wir werden, also nicht als Verbandstrainer, muss man sagen, haben die Leute ja wirklich Respekt vor dir. Mhm. Das ist natürlich so die Autorität, die du aufgrund des Amtes hast.
Finanzamt.
Grundsätzlich, ne? Genau, vom Finanzamt. Genau. Wir nehmen vor allem weg. Wir gehen nicht zurück. Nein.
Ihr nehmt die Möglichkeiten auf Karriere weg.
Nein. Sondern dass es so ist, dass du, jetzt habe ich mich gerade
ja, so ging mir das auch immer, wenn ich die Elterngespräche gehört habe.
Also Elterngespräche, genau, das, danke für den Aufhänger. Elternarbeit, und das ist die Normalität bei uns, ganz klar. Also es sind natürlich ganz viele Erwartungen auch verbunden mit dem Fußball, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Mhm. Und damit sind auch Konflikte vorprogrammiert. Und das kann man ja auch den Leuten mitgeben, die Trainer und Trainerinnen werden wollen oder sind. Konflikte sind normal. Mhm. So. Und es ist auch normal, dass es Widerstände gibt. Und das Spannende finde ich ja, dann halt eben damit lernen umzugehen und zu gucken, was ist meine Linie, und trotzdem ja nicht unfreundlich zu sein, ganz praktisch. Wenn jetzt mal wieder ein Elternteil kommt und dann sagt, na, warum hat jetzt mein Kind nicht gespielt? Am besten Fall natürlich spielen alle Kinder, aber ja, oder beim Training irgendwie gesagt hat, naja, mein Spieler oder mein Sohn ist eigentlich ein Zehner und der muss jetzt immer mal ins Tor gehen und so. Also das ist die Normalität.
Mhm. Ja, also man muss einfach sagen, das ist ein wahnsinnig komplexer Job, ne? Also am Ende geht es ja dann auch noch um Fußball und um viel Taktik. Da sind wir dann wieder beim Laptop. Also ich finde auch, dass so von der Theorieart her Fußball ja wesentlich komplexer geworden ist. Was mir manchmal auch ein bisschen Sorgen bereitet, ehrlich gesagt, weil man das so überlädt auch, ne? Wie empfindet ihr das eigentlich so? Also werden Trainer und damit dann auch die Spieler manchmal auch überladen heutzutage?
Wir kommen ja gerade wieder aus einer Präsenzphase der B-Lizenz. Unser Kernbegriff der Woche war reduzieren und fokussieren. Hm. Ja, also ich glaube, durch alle Einflüsse, die die Gesellschaft mitbringt, ist es ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und ich glaube, man muss einfach die Kompetenz erlangen, zu reduzieren. Man kann sich Dinge durchlesen, zuhören und so weiter. Und da muss man es gut filtern können. Ja, und das ist das Entscheidende. Ne? Das zu können.
Ich würde noch ergänzen dazu, dass der Fußball im Kern, der hat sich nicht geändert. Mhm. Also die Grundsituationen, die auf allen Ebenen entscheidend sind, sind immer Situationen vom 1 gegen 1 bis zum 4 gegen 4. Es geht immer darum, Tor zu machen, Tor zu verteidigen, dort halt eben ein intensives Training zu haben, so wie es Matze es beschrieben hat. Und das wird auch, also unabhängig von technologischen Entwicklungen, wird das gleich bleiben.
Mhm. Okay. Gut. Trainer, Trainerin, wir gucken mal in die Zukunft. Ihr habt jetzt ganz viele Wünsche frei, nicht nur drei. Also wo soll's hingehen in der Zukunft? Also habt ja immer Agendas und so, ne? Und erzählt mal ein bisschen. Also wo soll's hingehen mit den Trainer und Trainerinnen in Brandenburg in der Zukunft?
Ja, also ein Zielbild, ein Wunsch, glaube ich, über den wir intern auch sprechen, ist einfach, dass man irgendwann über die Landesgrenzen hinaus darüber spricht, dass der Trainer, die Trainerin halt aus Brandenburg kommt. Mhm. Ja? Also vielleicht in einem professionellen Bereich, im Frauen-, im Nachwuchsbereich, im Männerbereich, dass jemand sagt, oh, das ist eine Trainerin, das ist ein Trainer, der in Brandenburg ausgebildet wurde. So, dass man das oder sich darüber unterhält. Aber auch, dass Vereinsumgebungen wachsen, weil sie von der Ausbildung, von dem Austausch mit uns profitieren, dann wäre alles in Ordnung. Ja, weil Paul hat von einem Flächenland gesprochen und man könnte jetzt sagen, man könnte Flächenland negativ behaften. Gleichzeitig könnte man sagen, wir haben genug Menschen in unserem Bundesland. Mhm. Wir müssen sie nur wieder mehr motivieren und befähigen, Dinge mit anzuschieben. Und wenn uns das gelingt, glaube ich, haben wir ein großes Potenzial.
Mhm. Ich würde da ergänzen mit dem Trainer, der im Leistungsbereich ist. Wenn der oder diejenige noch sagt, ich weiß, dass in Brandenburg ganz viele Trainer und Trainerinnen unterwegs sind, die machen mit einer totalen Hingabe ihre Aufgaben. Also die sind Trainer oder auch Trainerin in der Minimannschaft. So, weil sie sagen, ey, ich habe total Bock, mit 6-jährigen Kindern umzugehen. Oder die sagen, da sind Trainer, die sind im C-Jugendbereich unterwegs, in der Brandenburg-Liga. Ja? Also es geht nicht immer um diese absolute Spitze auch, sondern halt eben natürlich dieses Von- und Miteinander-Lernen. Ja? Und beides gehört zusammen. Die Spitze, die Matze beschrieben hat, mit den Trainern und Trainerinnen, die an der Basis arbeiten, die dann, und das ist, glaube ich, die Klammer für alle, richtig gutes Training anbieten. Und das wäre mein Wunsch, wenn es gelingt, dass wir insgesamt die Trainingsqualität erhöhen, ja, wenn wir dafür sorgen, dass die Kinder mit den Komponenten, die Matze meinte, dass die da so richtig in Bewegung kommen, dann ganz viele Kinder auch lange beim Fußball bleiben und sagen, Fußball ist einfach ein total geiler Sport.
Mhm. Okay, aber da lese ich zwei Sachen draus ab. Also wenn ihr da erst hinkommen wollt, dass man darüber redet, dass viele Trainer aus Brandenburg kommen, ist es Stand heute noch nicht so?
Nein.
Also es gibt immer mal wieder Trainer und Trainerinnen, die jetzt auch im Leistungsbereich unterwegs sind. Es gibt auch jetzt natürlich schon gute Trainer und Trainerinnen auch in der Breite. Es geht ja dann von uns als Verband ausgedacht darum, wie können wir wirklich diese ganze Fläche abdecken. Mhm. So. Und da, wie Matze sagt, brauchen wir weitere kompetente Trainer.
Man lernt ja immer von den Besseren. Also gibt es im Moment ein Bundesland, was in der Trainerausbildung und in der Trainerqualität irgendwie so ein bisschen eine Vorreiterrolle hat? Oder wie ist das im Moment in Deutschland?
Schwierig einzuschätzen. Also ob es eine statistische Erhebung gibt, wo sich die meisten bündeln. Also wenn man jetzt vielleicht die 18 Bundesliga-Trainer auch durchguckt, die vielleicht jetzt Deutsche sind, deutsche Staatsbürgerschaft haben, da könnte man ja schon mal gucken, wo haben sie ihren Ursprung. So, das wäre vielleicht eine Referenz. Wenn man rein wieder auf die Theorie schaut und so weiter und die Didaktik, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Mhm. Und da würde ich schon sagen, sind wir auch Vorreiter. Da haben wir auch ein entsprechendes Feedback zu bekommen. Also das Format stimmt und jetzt müssen wir es nur mit den Leuten befüllen, sodass es dann wahrscheinlich messbar wird. Aber das braucht dann einfach die Zeit.
Mhm. Ja, und was uns auch wichtig ist, dass wir ja auch gerne Sachen teilen. Also wir sind ein Teil von Deutschland und es gibt andere Bundesländer. Wir haben zum Beispiel vom Kollegen aus Sachsen-Anhalt mitgenommen, dass es sehr gut ist, sich einen Podcast über den Jahresplan auszutauschen.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Und da grüße an Nick. Ja, die Inspiration kam von ihm. Dann war ich in diesem Jahr beim Kollegen in Württemberg in Stuttgart und die haben zum Beispiel regionale Ausbilder. Also die haben innerhalb des Vorstandes es geschafft, dass sie dort hauptamtliche regionale Ausbilder haben. Kann auch ein sehr gutes Beispiel sein für uns, ja, mit der Fläche des Landes. Und insofern nimmt man mal von jedem was mit.
Ja, ich meine, es gibt es ja in der Schule als Beispiel, da wird immer wieder Bayern genannt. Ne? Ich habe jetzt eine Zeit lang in Bayern gelebt und was mir da aufgefallen ist, ist eine sehr starke regionale Verwurzelung. Also man ist wirklich stolz auf sein kleines Städtchen oder auf sein Dorf und ich habe das halt sehr positiv empfunden, dass man eben für seinen Ort so steht und da auch für kämpft. Und da, wo ich jetzt gewohnt habe, war Fußball nicht das Große, das ist dann halt Wintersport oder es sind Trachtenvereine oder so. Ne? Und das hat immer so ein Geschmäckle bei uns, ne? Aber ich fand das eigentlich als total angenehm. Und jetzt wäre die Frage, okay, was fehlt eigentlich in Brandenburg im Moment? Also könnt ihr da so bestimmte Dinge benennen, wo ihr sagt, also das muss auf jeden Fall, da muss der Bock noch umgestoßen werden, damit wir da noch eine bessere Qualität ins Trainerwesen kriegen?
Also am Ende ist es ja das, was Paul gerade beschrieben hat, auf ganz Deutschland. Wir haben schon kompetente Leute in vielen Vereinen, aber dieses Wissen wird halt einfach gehortet. So. Das wird in Iglus gepackt, das ist nur für mich exklusiv. So verstehe ich halt nicht Entwicklung. Also eher das umzudrehen und da mutig mit umzugehen, ne, und nicht aus irgendeiner Angst oder einer Sorge, sondern zu sagen, okay, wir haben hier eine gute Idee, die könnte auch zu euch als Verein passen. Und dann entsteht auch Konkurrenz. Und ich glaube, die brauchen wir auch im Sport. An Wettkämpfen sollten wir uns schon weiter reiben. Es geht schon um Gewinnen und Verlieren. Und wenn ich dann für den Moment mal dann vielleicht verliere, wenn mich ein anderer Verein überholt, dann muss ich doch nur meine Rolle wieder nachschärfen. So. Und wenn man sich daran immer wieder reibt und misst, dann entsteht auch Entwicklung. Das wieder so in den Kopf zu bekommen, würde ich total wichtig finden.
Ja, also zu 100% Zustimmung. Die Frage war ja, was kann man da machen, dass in Brandenburg da noch die Trainerqualität weiter erhöht wird, ja, und wie können wir da vorgehen? Ich glaube, dass wir als Verband auch immer gefragt sind. Jetzt hat der Matze die Vereine angespielt. Ich spiele jetzt mal den Ball uns selber wieder zu. Das bedeutet, dass wir neben einer tollen Jahresplanung, dass wir da gute Referenten, Referentinnen haben, dass wir immer wieder die Inhalte anpassen. Das hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass der Part bei mir liegt, bei uns liegt, dass wir das inhaltlich konzeptionell gestalten. Das, glaube ich, ist jetzt erstmal auch die nächsten Jahre für uns eine richtig ordentliche Aufgabe. Mhm. Weil ich habe vom lebenslangen Lernen gesprochen, bedeutet ja, dass du nicht mit einer Ausbildung fertig bist, sondern im besten Fall immer wieder die Dinge weiter vertiefst. Ja, und du arbeitest ja an dem Thema Trainieren im Team. Mhm. Das hast du dann wahrscheinlich schon die nächste Stufe erreicht, mit dem, dass ihr jetzt dann den Ball von gewissen Positionen aus einspielt. Und Henning, es geht immer weiter. Also das ist wirklich das Spannende im Fußball, es geht immer weiter. Man kann es immer weiter verfeinern.
Mhm. Ja, ich finde das halt auch spannend. Ich selber komme ja aus Niedersachsen, also eher aus Norddeutschland, und da gelten wir eher so ein bisschen als wortkarg und auch ein bisschen ruhiger und so, ne? Und dann ist ja auch die Frage, okay, haben Brandenburger Trainer irgendwie eine gewisse Charakteristik, die eigentlich in der und der Stelle total geil ist, aber das und das fehlt so ein bisschen oder so? Ist es vielleicht so eine gewisse Theoriegläubigkeit, fehlt Temperament oder so, weißt du? Also so muss man da ja irgendwie rangehen, ne? Also bei den Schulen, um da nochmal drauf zu kommen, sagt man ja häufig einfach, und das ist auch so, dass die bayerischen Schulen einfach geiler sind. Also die Umgebung ist besser, weißt du? Jetzt glaube ich aber, in Brandenburg sind so die Plätze und die Ausbildungszentren und so, das ist alles top-notch, ne? Also alles ziemlich neu und ziemlich gut. Also fragt man sich dann schon von außen, okay, wo ist jetzt das Problem?
Also steckt viel drin, was du gesagt hast, ne? Bin ja selber im Brandenburger Fußball groß geworden. Also es gab schon Orte, zu denen wolltest du nicht gerne hinfahren, so für deinen sportlichen Wettkampf, weil die mit aller Macht gewinnen wollten. Mhm. So, ja, also Neuruppin, Fürstenwalde, Ludwigsfelde, Oranienburg. So, da gab es richtige Kracher. Mhm. Jetzt fährst du halt dahin, weil diese Entwicklung nicht mehr so weitergegangen ist, weil diese Haltung, so sich daran messen zu wollen, irgendwie nicht mehr da ist.
Okay.
Sich gleich, also das gleichzeitig aber auch irgendwie so zu so einem Verschließen führt. Mhm. So, also das hängt so irgendwo miteinander zusammen. Also wir bräuchten jetzt eigentlich Hilfe und wir lassen einfach mal keinen rein, weil wir wissen ja eigentlich noch besser. Mhm. Ja, faktisch nicht, weil eine Tabelle lügt nicht. Und dass ihr nur noch 5 Nachwuchsmannschaften habt, auch nicht. Mhm. Und dass ihr nur noch 6 Trainer, Trainerinnen habt, auch nicht. Und warum laufen die jetzt von euch zu einem kleineren Verein? Weil da gerade eine gute Umgebung ist, weil die offen ist, weil man Nähe spürt. So, aber der Verein kommt ja auch an seine Grenzen, weil ihr seid immer noch der Größte in der Region. Mhm. So, und da einfach was gemeinsam zu machen, aus so einer Stärke heraus, so das ist es. Und das fand ich, oder so präsentiere ich immer Brandenburg, jetzt einfach aus der Rolle des Verbandstrainers, auch in Vergleichen in Gesamtdeutschland. Das geht nur aus der Geschlossenheit heraus, weil es einfach dann noch zu viele Bundesländer gibt, wo mehr Menschen leben.
Okay.
Ja, und dass du auch weißt, was hast du für Voraussetzungen? Also du hast halt eben dann Regionen, wo du nicht so ein Einzugsgebiet hast an Spielern und Spielerinnen. Und dann geht es gar nicht darum, dass du dann immer den ersten Platz belegst. Ja, und dass du dann trotzdem ein richtig guter Trainer sein kannst. Und da sehe ich schon eine Herausforderung für uns. Ja, das ist ja einfach ein demografischer Wandel. Können wir nicht beeinflussen. Da spielen dann wirklich Themen rein, die sind außerhalb des Fußballs. Und da ist natürlich dann so ein Punkt, wenn erstmal einer weggebrochen ist innerhalb eines Vereins, der auch gewisse Dinge vorleben kann. Wir hatten es ja vorhin, weshalb ist die Trainerinnenentwicklung so wichtig, dann außerhalb der Ausbildung. Und wenn du jemand hast, der dort über Jahre hinweg immer wieder auch gutes Training angeboten hat und die Person ist nicht mehr da, da sehe ich schon Schwierigkeiten. Mhm. Ja, und da müssen wir gucken, wie wir dranbleiben. Heißt aber auch wieder für die Leute, glaube ich, dass sie dann auch bereit sind, gewisse Fahrtwege auf sich zu nehmen. Mhm. Also wenn sie wirklich interessiert sind, sagen, okay, jetzt habt ihr vielleicht nicht mehr die beschriebene Koryphäe aus Lübbenau bei euch im Verein, sondern jetzt ist es so, dass ihr halt eben von euch aus dann mal ein paar Kilometer schrubben müsst. Mhm. Und dann bekommt ihr aber halt eben richtig gute Inhalte vom FAB.
Cool, okay. Gut, jetzt hatten wir vorhin schon mal kurz so Personaldecke beim Verband und sehr viele Leute mit doch relativ wenig Menschen muss man bespielen und so. Kommen wir noch mal kurz zu den Referentinnen. Wie stellt ihr euch im Bereich Referentinnen auf zukünftig? Also wie stelle ich mir das als Außenstehender vor? Wie macht der FAB das?
Ja, da ist es erstmal so, dass wir die Jahresplanung als Struktur geschaffen haben, dass wir jetzt ja den Qualifizierungsausschuss, ja, das geht dann doch mehr so im Sprech vom Finanzamt.
Mhm. Qualifizierungsausschuss. Also verboten ist das nicht.
Nee, ist nicht
die
verboten.
Frage, ob die Leute das hören wollen.
Und es ist viel spannender, als man das denkt, dass wir uns da nochmal auch neu aufgestellt haben, um dann einfach wieder Strukturen zu haben, wie können wir Referenten schulen. So. Und ein Thema ist für uns eben dann auch, dass wir gute Referenten finden, weil die neue Ausbildungsordnung, die seit 2023 besteht, nochmal andere Anforderungen auch an die Referenten stellt.
Okay. So. Nämlich
das, zum Beispiel? Na, einerseits das Blended Learning. Das heißt, du brauchst schon Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien. Da solltest du bewandert sein. Mhm. Und dann halt eben auch diese grundsätzliche Haltung, dass du nicht mehr der Lehrer bist, der sich zur Gruppe hinstellt, sondern dass du jemand bist, der auf Augenhöhe mit den Personen agiert, gleichzeitig natürlich die fachliche Expertise hat.
Also das wie ist du kein, quasi.
Ich hoffe, dass das so ist, dass es das so wahrgenommen wird.
Ja. Oder Paul? Das
ja. Ja, ich finde schon. Also. Okay, das freut mich. Danke für das Lob. Jetzt ist für uns wichtig, wie können wir Referenten finden? Vielleicht hört jemand auch wieder den Podcast, sagt super.
Okay. Wie werde ich jetzt letztendlich, um das nochmal klar zu verstehen, wie werde ich Referent für den FLB? Also wie läuft das?
Ja, da wird es so sein, dass wir jetzt in Zukunft dort einen Anlaufpunkt, also auch wieder Homepage schalten werden, dass man sich da melden kann. Und da hatten wir jetzt sehr viel positive Erfahrung. Das hatten wir beim Quali-Ausschuss bei uns so gemacht. Da haben wir ehrenamtliche Helfer für die ganze Veranstaltungsplanung gesucht und auch sehr gute Leute gefunden. Und dann wird es so sein, dann kannst du dich bewerben. Und dann werden wir natürlich auch auflisten, was braucht es für Voraussetzungen. Sei es in pädagogischer Hinsicht, sei es in fachlicher Hinsicht, sei es eben dann auch sozialer oder medialer Hinsicht. Dann gehen wir gerne mit dir in den Austausch.
Ich kann mir da, sag mir mal ein Beispiel für einen Referent. Also Referent XY ist Experte für. Also wie sieht das genau aus?
Ja, dann grüße ich gleich einen Kollegen. Also wen ich ja immer überragend finde, ist Martin Nitsche. Martin ist ja absoluter Experte in der C-Lizenz, im Basiscoach, im Havelland ansässig. Mhm. Also Martin ist überragend. Ja, das ist ja so, dass wir sagen, dass für uns die C-Lizenz unsere Champions League ist. Ja, und dass wir da nochmal jetzt gerade im letzten Jahr vielen Inhalten aufbereitet haben, wo die Leute auch sagen, die jetzt diese Musterkurse gemacht haben, ist richtig stark.
Cool.
Also da nimmst du ganz viel mit. Und natürlich der Typ und Mensch Martin Nitsche überragend.
Okay, super. Ist der selber noch Trainer?
Ja, er ist selber Trainer.
Grüße gehen raus an Martin, nein, was ist da so lustig?
Die Anekdote mache ich jetzt nicht auf. Martin weiß selber, welche Anekdote ich jetzt anspielen könnte. Er ist Trainer bei Victoria Potsdam.
Alles klar. Gut, Jungs, dann letzte Frage jetzt, nee, vorletzte. Also wollt ihr jetzt noch was zum Thema Trainer, Trainerinnen sagen, was jetzt noch nicht abgedeckt ist?
Am Ende können wir ja die Punkte, die wir jetzt genannt haben, einfach nochmal untermauern, dass wir einfach mutige, engagierte, voll motivierte Leute brauchen, die vielleicht bis zum jetzigen Zeitpunkt sich einfach noch nicht getraut haben, auch in diese Kursformate zu kommen und vielleicht jetzt mit dem Podcast über diesen Punkt rüberkommen oder Mitstreiter im Verein finden. Ne, dass es einfach gemeinschaftlich passiert und dann ja, freuen wir uns da auf jeden Einzelnen und dass wir dann die Entwicklung in Brandenburg weiter voranbringen können.
Also und da nochmal für Blöde jetzt, also wenn ich Trainer werden will, gucke ich bei euch auf der Website und dann kann ich auch jemanden anrufen da?
Du kannst den Chatbot jetzt bedienen.
Ah,
du hast einen eigenen
guck
Chatbot.
Mal.
Ja, und dann wird der
was
dir, weil
ist denn da
das,
los? Nicht,
das ist so, du hast gesagt, da muss man ja auch eine Lanze mal brechen für die Leute, die bei uns hauptamtlich das machen. Das sind zwei Personen. Und jetzt habe ich die Anzahl Mitgliedern genannt und wie viele Fragen dort kommen, auch völlig berechtigt. Und da sind wir natürlich dann dabei zu gucken, wie können wir KI gestützt dort die doch sich wiederholenden Anfragen dann auch beantworten.
Das klingt ja sehr modern. Voll gut. FLB Chatbot. Heißt das, ne? Okay, aber zum Schluss würde mich wieder was, also fast zum Schluss vom Teil Trainer, Trainerin, würde mich von euch beiden noch interessieren, ihr seid ja beide Trainer. Warum mögt ihr den Job?
Ja, ich glaube, weil es einfach tagtäglich Spaß und Freude macht, an der frischen Luft zu sein, mit Menschen zu agieren, Entwicklung zu begleiten und wie gesagt, andere zu befähigen, dann irgendwann auch mal diese Rolle auszuüben oder eine Gruppe zu führen, kompetent zu sein, Begeisterung einfach weitertragen zu können. So, das habe ich immer bewundert bei meinen Trainern. So, davon habe ich mich immer total anstecken lassen und kam dann auf Grundlage einer Verletzung selber in diese Rolle und konnte es einfach frühzeitig ausleben und bin einfach froh, dass ich es jetzt als meinen Job bezeichnen darf.
Mhm. Cool.
Ja, gibt's mehrere Sachen, die mich so grundsätzlich daran reizen. Das eine ist natürlich, du hast einen Mannschaftssport, also du agierst mit einer Gruppe. Das ist ja schon mal vielfältig. Dann halt eben, du hast ein Trainerteam, du hast mehrere Leute, mit denen du dich da austauschen kannst, zusammenarbeiten kannst. Dann ist es so, dass du, wie Matze sagst, an der frischen Luft stehst, dass du halt eben da wirklich immer selber wieder auch aktiv bist und dass du auch einfach immer wieder dazulernst. So, das finde ich, ist das, was richtig Lust macht. Und das, was wir jetzt auch haben als Verbandstrainer, ist ja eine privilegierte Situation, weil wir haben ja Jungs und Mädels, bei uns beiden sind es Jungs, die sind ja hochgradig motiviert. Also die haben ja die absolute Ambition, dort in den Leistungssport zu gehen, Fußballprofi zu werden. Und insofern geben die bei jedem Training da schon mal Vollgas, hauen sich voll rein. Und das ist natürlich super.
Okay, jetzt habt ihr aber natürlich auch die einmalige Gelegenheit. Ihr dürft auch einmal sagen, was ihr gar nicht mögt an diesem Job. Was wäre das? Habt ihr da auch was zu erzählen?
Tatsächlich habe ich beim letzten Lehrgang innerhalb meines Trainerteams gesagt, der Lehrgang war jetzt im Oktober und es war schon ein bisschen ungemütlich draußen. Ich habe spaßeshalber gesagt, aus dem Grund bin ich Verbandstrainer geworden, damit ich sowieso eine Jahreszeit nicht mehr draußen sein muss.
Alles klar.
Ich hätte zwei Punkte. Das erste, ellenlange Hallenturniere, also die dann irgendwie von 9 Uhr bis 17 Uhr gehen. Mats hat gesagt, draußen ist es unangenehm. Ich finde, wenn du dann die ganze Zeit da sitzt. Und jetzt da gleich auch ein Appell dann an den Trainer, bitte unterlasst Hallenturniere mit 2-4er-Staffeln, wo man dann irgendwie gefühlt alle 2 Stunden spielt. Ansonsten vor allem den Verkaufsstand von Mama und Papa dann ausräumt. So, das ist eine. Und das zweite ist, dass wir uns, glaube ich, selber sehr wichtig nehmen. Also wir sind natürlich die Sportart in Deutschland, aber es gibt ganz viele andere Sportarten, die richtig tolle Leistung bringen. Mhm. Manchmal die Reaktion bei Trainern, da denkst du dir, oder denke ich mir, am Ende spielen wir Fußball. Mhm. Und das sollte allen Leuten Spaß machen. Das ist eine Art, die ich nicht mag. Und da wünsche ich mir einfach mehr Entspanntheit auch, mehr Selbstironie auch.
Cool, ja, schöner Punkt. Ich kann nur hinzufügen, und das habe ich jetzt schon angedeutet, bei Schule und bei Fußball, ich würde mir manchmal wünschen, dass die Eltern wieder 3 Schritte zurückgehen. Das ist so mein Eindruck in den letzten 10, 15 Jahren Vaterdasein. Ich kann mich da selber gar nicht immer ausnehmen, aber ich glaube, das würde dem Sport und den Trainerinnen, Jungen wie Alten, auch gut tun, wenn die da mal wieder, und da sehe ich jetzt nickende Köpfe, muss ich mal sagen hier, das wäre cool, glaube ich. Und ich selber muss auch sagen, ich bin ja, warum ich also Trainer super finde und total verstehen kann oder auch empfehlen würde, ey, probier das. Bei mir waren Trainer mehr Lebensmentoren als Lehrer oder Verwandte oder so. Ne? Ich habe eine Anekdote, muss ich hier kurz loswerden. Ich hatte das Vergnügen, als junger Fußballer von Rainer Zobel trainiert zu werden. Der hat bei Bayern München gespielt, ne? Also die Älteren werden ihn noch kennen. Und ich kann heute noch sagen, Rainer Zobel hat mir das Laufen beigebracht, weil wir sind abends auf den Waldlauf gegangen und ich war immer eher Stürmertyp faul und dann sind wir in den Wald gegangen und dann hat er so gesagt, naja, wenn einer nicht mehr kann, dann sagt er Bescheid, dann machen wir ein kleines Päuschen. So, da war ich natürlich der Erste, der dann gesagt hat, du Rainer, also können wir ein kleines Päuschen, ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, naja, du kennst ja den Weg zurück zum Vereinsheim, wir laufen schon mal vor, kommst du einfach nach. Hat er so ganz freundlich gesagt, na, ich habe meinen Teufel getan, ich bin mitgelaufen und hatte das erste Mal, glaube ich, mit 16 oder 17 dann so einen Runners-Hype. Also der hat mich dann über so eine Schwelle rüber gelotst, ne, wo ich gar nicht wusste, dass ich das selber schaffen kann. Und bis heute, wenn ich beim Laufen nicht mehr kann, denke ich an Rainer Zobel. Und das finde ich großartig. Und wenn ich jetzt länger überlegen würde, und ihr wahrscheinlich auch, kann man noch 4, 5, 6 Anekdoten in dieser Richtung erzählen. Und das finde ich auch das Tolle am Trainertum. Man kann einfach Sachen weitergeben und diese Mentorenarbeit, ne, vom alten Trainer zum jungen Trainer, vom Trainer zum jungen Spieler und so. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und deswegen sei noch mal eine Lanze für diesen Job gebrochen. Jungs, das war es zum Thema Trainer. Ich hoffe, wir treffen uns dann auch wieder zum nächsten Langen Hafer, wo wir dann das Thema Torwart, das Thema Spielphilosophie und so weiter und so fort abhandeln können und besprechen können. Das hat viel Spaß gemacht. Ganz zum Schluss will ich beim Langen Hafer einführen, dass es immer ein kleines Quiz gibt, um mal zu gucken, ob die Typen, die sich hier wirklich so als Experten darstellen, ob sie denn wirklich so richtige Experten sind. Ne? Und beim großen Abschlussquiz ist die erste Frage, FLB, ne? Wie viele Fußballkreise hat der FLB?
Ich möchte eigentlich erst nochmal geklärt haben, was gibt es zu gewinnen? Also mal Zeit von uns geht immer ums Gewinnen. Geht es jetzt hier um Schnelligkeit? Was gibt es zu gewinnen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Gibt es einen Korb aus dem Spreewald oder was ist so, ja? Die Bernauer Bier, also was?
Die vierköpfige Redaktion vom Langen Hafer wird sich da noch was überlegen. Wir sind da heute unvorbereitet. Wir wollen das ja auch erstmal ausprobieren. Okay. Wenn ihr jetzt beide scheitert, ist es vielleicht ganz gut, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Also okay. ihr antwortet unabhängig voneinander.
Okay. Das ist auch das erste Quiz, was wir im Wechsel beantworten, oder?
Ja.
Okay, erste Frage. Es sind 8.
Kannst du das bestätigen, Matze?
Kann ich bestätigen. Können wir einloggen.
Marc, ist richtig. Sehr gut. Also, ihr kennt euer Bundesland. Zweite wird schon ein bisschen haariger. Wie viele Mitglieder gibt es im Fußball-Landesverband Brandenburg? Was würdet ihr sagen?
Das sind 111.247.
Alter. Da brauchst, da, ist, warum weißt du denn das? Ja,
weil ich jeden Tag ihn einzeln durchzähle.
Ob noch alle da sind.
Genau, das ist meine Morgenroutine. Von 8 bis 9 zähle ich alle mal durch. Nein, weil es sozusagen bei uns eine Angabe gibt dazu.
Das ist ja voll geil.
Und mich interessieren natürlich solche Zahlen.
Hiermit hättest du dich qualifiziert, beim Langen Hafer sein zu dürfen. Das ist ja Wahnsinn.
Man muss aber dazu sagen, dass wir eigentlich vor 3 Wochen eine neue Signatur per Mail bekommen haben, die wir einpflegen sollten. Alle haben sie eingepflegt, nur Paul nicht. Deswegen sieht er täglich noch diese Zahl.
Das stimmt aber auch.
Das ist wirklich der entscheidende Teil der Wahrheit.
Ey, ja. Na, auch ein Shell-Trainer ist nicht perfekt. Also,
dann müssen wir beim nächsten Langen Hafer die aktuellste Zahl müssen wir dann reinbringen. Es sind mehr geworden. Das ist aber erfreulich.
Es wächst.
Ja, es wächst. Also das, was wir vorhin gesagt haben, wir brauchen mehr Trainer und Trainerinnen und so. Aha. Offensichtlich wirkt es schon langsam. Ja, es ist auch korrekt, ja.
Wahnsinn, aber
die offizielle Zahl ist die, die ich genannt habe.
Ich meine, die Zahl muss man sich mal kommen lassen. Ne? 111.000 Menschen. Wenn die das heute alle hören hier, dann haben wir eine Zukunft im Podcast. Okay, und letzte Frage geht natürlich erstmal in Richtung Matze. Und wenn du die nicht beantworten kannst, dann hast du ein Problem, glaube ich. Wie hoch ist dein Fußballtor?
2,44 Meter.
Ich bin froh. Du bist ein echter Experte in dem Gebiet und wir reden auch bald über den Torwart und diese spezielle Position. An der Stelle bleibt mir dann zu sagen, vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Infos bringen können, die hoffentlich auch ein bisschen neu sind für die, die das dann hier hören werden. Ja, ich hoffe, wir sehen uns einfach dann bald wieder und können die nächsten Themen beackern. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Henning.
Vielen Dank.
Schon wieder so eine Frage, die mich nervt.
Ja! Ja!
Ist es mal so üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen?
Zum Langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.